Persönlichkeiten ganz persönlich. Im Talk mit Tatjana Lackner.
Sie ist österreichische Kunsthistorikerin, Museumsdirektorin und hat für die Heidi-Horten-Kollektion Kunstwerke eingekauft. Wir reden über Kunst versus Kitsch, über Geschmack und Bildung und natürlich, wie sehr ist der Kunstmarkt auch eine Spekulationsfläche. Herzlich willkommen im Talk mit Tatjana, Agnes Huslein.
Danke für die Einladung.
Liebe Agnes, bitte stell dich doch unserer Podcast-Community mal kurz selber vor.
Naja, also ich bin die Agnes Huslein Arco. Ich stamme aus einer sehr alten österreichischen Familie, aber es ist eine tolle Mischkulanz, weil mein Großvater mütterlichseits Herbert Böckl, ein sehr wichtiger österreichischer Maler und Künstler gewesen ist. So bin ich schon sehr kunstaffin aufgewachsen, sowohl mit alter Kunst, schönen Möbeln etc. und mit moderner Kunst. Und ja, dann wusste ich nicht, was ich studieren sollte. Ich wollte lieber Modell sein oder irgend so was Ähnliches. Und mein Vater hat das gar nicht gutiert und hat gesagt, okay, die Agnes studiert Kunstgeschichte. Na gut, ich habe mich dem Schicksal ergeben und habe begonnen, Kunstgeschichte zu studieren. Das war aber mir viel zu fad. Trocken war das. Also,
2000 Jahre Kirchengeschichte.
Ja, also, ja, aber es war einfach so überhaupt nicht mit Objekten oder mit irgendetwas in Verbindung gebracht. Und dann sagte ich zu meinem strengen Vater, na, das kann ich nicht machen. Und dann hat er gesagt, das werden wir gleich haben. Du gehst als Expertenelevin ins Dorotheum. Und so gesagt, so getan. Und das war eine wunderbare Zeit. Wir reden jetzt von den 70er Jahren. Das Dorotheum war wirklich für mich eine große, gute Ausbildungsstelle, weil ich habe gelernt, Kunst anzuschauen, zu evaluieren, Qualität zu erkennen. Das ist ganz wichtig. Ich habe den Kunsthandel kennengelernt, die Sammler kennengelernt, die Künstler kennengelernt. Das war einfach wunderbar. Und dann habe ich daneben möglichst schnell mein Studium fertig gemacht. Und so war mein Weg dann auch vorgezeichnet, dass ich nicht Wissenschaftlerin wurde, sondern eben in das Auktionshandel gegangen bin. Und dann habe ich Sotheby's, habe geheiratet, bin nach New York, habe dort 2 Jahre bei Sotheby's gearbeitet. Und wie wir zurückkamen, hatten die gerade in Planung, ein Büro aufzumachen. Und das habe ich im Jahr 1981 aufgemacht. Und dann war ich 20 Jahre bei Sotheby's, Österreich, Ungarn und Tschechien. Zusätzlich war ich Expertin für moderne Kunst, weil das ist mein Spezialgebiet. Und habe das sehr genossen, wirklich dieses Netzwerk eines großen internationalen Hauses kennenzulernen, die Sammler, die Künstler. Und in den letzten 10 Jahren habe ich auch ein Drittel meiner Zeit fürs Guggenheim-Museum gearbeitet. Und das war natürlich sehr interessant. Und 2000 habe ich mich dann entschlossen, dass mir der Handel, es hat sich natürlich sehr geändert, wir werden noch darüber sprechen, wie Kunst verkauft wurde und wie das alles funktioniert hat. Es war also immer mehr und mehr Wertanlage und nicht mehr die Kunst selber. Ja, ich liebe die Kunst und für mich
warst du deiner Familie auch zu modern in dem, wo du dich spezialisiert
Nein,
hast?
Nein, überhaupt nicht. Wir waren war auf der einen Seite sehr traditionell, aber gleichzeitig auch sehr modern. Überhaupt nicht.
Also die Dorotheagasse verbindet uns schon mal, weil da ist das Dorotheum und die Schule des Sprechens ist dort beheimatet. Mittlerweile fast 30 Jahren. Viele studieren Kunstgeschichte und merken bald, dass sie sich da was ganz anderes drunter vorgestellt haben. Was ist denn das, wo man sagt, das will man oder das stellt man sich vor und das ist es dann? Weil das hört man ganz häufig.
Nein, ich glaube, heutzutage ist es schon viel besser, weil es viel mehr auch objektbezogen ist und mit der Kunst im Dialog. Früher war es rein wissenschaftlich. Also man hat eine Arbeit geschrieben über ein Bild, das man nie in Natura gesehen hat. Ja? Also das glaube ich. Aber früher in meiner Zeit war das ja auch ein Studium für die Damen aus gutem Haus, bis sie geheiratet haben. Aber heute studieren viele ja, es spielt auch, zum Beispiel während meiner Zeit gab es kaum Vorlesungen zu moderner und zeitgenössischer Kunst. Gab es eigentlich gar nicht. Ja. Das hat sich alles geändert. Ich glaube, manche jungen Leute stellen sich das Studium per se anders vor, lebendiger. Und das ist es immer noch nicht.
Ja. Du, wo ziehst du denn die Grenze oder wo verläuft die Grenze zwischen Kunst und Kitsch? Und wer bestimmt das?
Naja, also das ist schon eine sehr schwierige Frage, weil das ist alles natürlich auch mit ein bisschen mit dem persönlichen Geschmack verbunden. Das spielt eine große Rolle. Aber man kann schon sagen, und einen Qualitätsmerkmal. Mhm. Ja. Also guter Kitsch kann große Kunst sein.
Mhm, okay.
Aber da muss man eben ein sehr gutes Auge haben. Und Kitsch wird verallgemeinert, das ist halt billig, Plastik, übertrieben.
Deko.
Dekoration, Blumen, Kitsch. Aber es gibt wirklich viel Kunst, wo man durchaus auch sagen kann, das hat einen Zug zum Kitschigen einerseits, ja, wenn die Farbkombination oder wenn es sehr üppig oder ähnlich, aber trotzdem hat es eine große Qualität, ja, das muss man erkennen. Und dann ist natürlich, sind auch viele Dinge, auch als Kitsch, Pop-Art ist am Anfang als Kitsch abgetan worden, weil alltägliche Objekte verwendet wurden, der Herr Campbell-Soups und die dann noch in verschiedenen Farben ist Kitsch. Nein, das ist nicht Kitsch, weil Andy Warhol hat eine klare Aussage mit diesen Objekten gemacht, hat eben Massenkultur zur
Mary Oppenheimer, Ready-Made, was auch immer.
Ja, das kann man nicht sagen. Oder Jeff Koons ist zum Beispiel ein großer, der mit seinen Blumen,
Ballonhunden.
Mit Ballonhunden, Herzen und ähnlichem. Aber das ist von einer Qualität, von impeccable, sagt man da wirklich. Also, und er ist sehr darauf bedacht, dass das die Ausführung, die Qualität in dem Objekt ist eben das Sprechen. Und das ist, kann nicht jeder erkennen, das.
Diese Geschichte von wegen, gibt es denn auch Werke von Künstlern, die heute als Kitsch gelten, aber in Zukunft vielleicht als große Kunst, also andersrum, wo man sagt, naja, ist jetzt dekorativ, aber wenn man dann Jahre später draufkommt, ist eigentlich auch gut gemacht, gibt es den Weg auch?
Naja gut, man muss ja zusätzlich sicher vielleicht auch in gewissem Maße, aber man muss ja immer schauen, wie das Werk eines Künstlers in der Zeit steht. Was es noch gibt, wie es in der Relation zu der Kunst korrespondiert, aber auch wie es im Werk selber des Künstlers steht. Und das ist auch die große Kunst und das große Wissen, weil die meisten und viele sogenannten Experten, die schauen danach, aha, das ist für so viel verkauft worden und so, aber man muss, das ist nicht genug, man muss wissen, wie hat sich der Künstler entwickelt, wo steht das, welche Qualitäten hat das. Also das ist nicht ganz so einfach.
Es geht nicht um Autolistenpreis.
Ja, das glauben nämlich viele, dass es so ist. Und ein anderer Punkt ist auch, natürlich sind viele Künstler unerkannt und die Qualität auch nicht entsprechend geschätzt. Das hat vielfach damit zu tun, dass sie nicht die richtigen Kunsthändler haben, dass sie nicht die richtigen Ausstellungen haben. Ein Künstler selber ist ein Künstler, der kann sich, die wenigsten können sich selber vermarkten. Manche können das schon. Aber um auch vor den Vorhang zu treten, braucht man ein Marketing. Und das haben halt manche nicht.
Aber woran liegt denn das jetzt? Schauen wir doch einmal, also wenn man sagt, life is all about acquiring knowledge, so why do smart people often dress so badly? Und das denke ich mal wirklich auch manchmal bei Künstlern, wo man sagt, mein Gott, du hast jetzt eine Vernissage und irgendwie ein bisschen ein gepflegtes Ding wäre
halt das schon. Das ist zum Teil auch lässig. Okay. Ja, die halten das, also die Künstler, alle Künstler sind immer schwarz angezogen. Mhm. Farbe ist ein No-Go.
Obwohl sie wissen, dass Schwarz keine Farbe ist und dass viele Schwarze auch nicht miteinander korrespondieren.
Schwarz ist Kunst, Künstler, also bei den meisten, Architekten ebenso. Alle, also die Kunstschiene halten sich alle in Dunkel. Weil wenn man sich farblich anzieht, ist das schon eine Herausforderung, wie wir wissen, ja, die richtigen Farben zu kombinieren. Muss man auch ein Auge haben. Aber es ist... Man muss schon sagen, Künstler sind ja doch sehr oft auch Eigenbrödler, sehr speziell und sind wirklich so gefangen in ihrer Welt, aus der sie gar nicht raus können. Also oft kann man ihnen da gar keinen Vorwurf machen. Und deshalb werden immer wieder, was ja auch passiert, Künstler entdeckt, die eigentlich irgendwo im Nirvana waren, die man nicht also wahrgenommen hat, weil sie in ihrer eigenen Welt oder irgendwo am Land gelebt haben.
Ja. Jetzt hatte Heidi Horten den großen Vorteil, dass du dich auskennst mit Kunst. Wie seid ihr denn zueinander gekommen? Weil du hast so ziemlich alles, und ich habe die letzte Ausstellung gesehen, also das ist einfach wirklich beeindruckend. Du hast so ziemlich alles gekauft für sie.
Ja, das war ein Zufall, also Zufall nicht, weil ich glaube immer im Leben an Fügungen, so ist es auch. Also ich bin auch in Kärnten zu Hause, dieser berühmte Großvater war Kärntner, aber meine Familie, die Arkosche Familie, hat dort einen Besitz. Deshalb habe ich mein ganzes Leben viel am Wörthersee und verbringe am schönen Wörthersee. Und Heidi Lieblingsresidenz war auch am Wörthersee. Mhm. Und der alte Helmut Horten, bevor er gestorben ist, war ja die Heidi noch eine junge Frau, hat er vorgesehen, dass sie Begleiterinnen, Aristokratinnen, also so wie Lady in Waitings hat. Und die erste war meine Tante, Erzsébet Arco-Pallavicini. Na gut, und dadurch hat Heidi einmal schon von mir gewusst, also sie war auf der anderen Seite vom See, und Heidi hat noch etwas gemacht. Sie war von ihrem Mann sehr dominiert. Mhm. Und sie hat ihr Leben komplett neu strukturiert nach seinem Tod. Mhm. Und dazu gehörte, dass sie ihre Häuser neu gebaut hat und neu eingerichtet hat. Und sie wollte schöne Bilder an den Wänden haben. Und ich war damals bei Sotheby's. Mhm. Und da hat sie mich eines Tages angerufen und sagt, du Agnes, ich würde jetzt gerne ein paar Bilder kaufen. Sag ich, ja cool, machen wir doch glatt. Ich war in London, die großen Auktionen, ich war immer dort. Ja, und da habe ich bei einer Auktion 30 Bilder, aber Masterpieces gekauft. Und wirklich, ich weiß nicht mehr wie viel, aber 40 Millionen Wahnsinn. Pfund oder was. Jetzt stimmt nicht, aber um sehr, sehr viel Geld. Ja, es war so viel Geld, dass die gesagt haben, was macht denn die Kleine in der New York Times? Ich war aus Österreich, nie im Leben hat jemand so viel Geld gekauft, klarerweise, also viel Kunst gekauft. Und da ist ja in der New York Times gestanden sogar, ist das Money Laundering für eine Mafia-Boss? Aber es war nicht, sondern es war für Heidi. Und die bat mich dann, also könntest du mir die Bilder auch aufhängen? Habe ich gesagt, klar, wie willst du es denn? Na, mach du das. Da habe ich mir gedacht, oh mein Gott.
Das heißt, du hast sie kuratieren müssen auch.
Ja, ich habe es dann aufgehängt, so wie ich das mir vorgestellt habe. Und ich hänge ein bisschen unkonventionell, aber sie hat das sehr lustig gefunden und sie liebt das. Und so haben wir dann weiter und weiter und weiter gekauft.
Wahnsinn, Wahnsinn. Aber das heißt, es war schon wirklich auch ein Door-Opener, weil selber auch zu verfügen. Und ich glaube, es ging mit Bildern los, aber da in der Heidi-Horten-Ausstellung sieht man ja ganz viel. Da sieht man auch Kleider, da sieht man auch Skulpturen, also da ist ja eine ganze
also
Menge
sie hat,
los.
Also wir haben hauptsächlich natürlich Bilder gekauft für die Wände, klarerweise. Aber sie hatte herrliche Parks in ihren Residenzen und sie liebte Skulptur. Und da haben wir wunderbare Skulpturen und sie hatte auch Vorlieben natürlich, thematische, also Tiere spielen eine ganz große Rolle.
Oh mein Gott.
Ja, also wir haben diese tollen Lalan-Skulpturen, die auch, weil du gesagt hast, Lagerfeld hat, also und Yves Saint Laurent hat vor allem diese Lalan-Sachen gehabt. Und ja, das war wirklich immer sehr spannend, sie dann auch zu positionieren.
Wie oft hast du streng sein müssen, weil du gesagt hast, das geht nicht oder das ist es nicht?
Also wenn wir vorher zu Kitsch gesprochen haben, die Heidi hat ein bisschen den Hang zum Kitsch gehabt. Sie hat gerne also so Pink und Töne und Gold und Glitzer. Glitzer hat sie sehr gerne gehabt. Also, aber sie hat sich, das muss man wirklich sagen, wenn ich gesagt habe, aber Heidi, das glaube ich ist jetzt nicht gut, hat sie davon Abstand genommen. Und ich kann mich nur an zwei Dinge erinnern, wo sie gesagt hat, nein, das möchte sie nicht, was mir bis heute leid tut. Ein Manzoni, ein weißes Bild, herrliches Bild. Eins mit, sogar zweimal habe ich probiert, eins mit Fell. Und
das wollte sie nicht, weil?
Nein, das hat sie nicht gesagt. Okay. Nein, das will sie nicht. Okay. Und einmal einen wunderbaren Giacometti, das weiß ich nicht, aber man muss schon noch sagen, sie war natürlich schon auch manchmal ein bisschen launisch. Mhm. Oder nicht launisch.
Ja, vielleicht hätte
ich
noch mal fragen müssen.
Ja, naja, man musste schon aufpassen. Ja, also, und ja, und interessanterweise hat sie dann am Ende ihres Lebens gesagt: Ja, sie würde so gerne einen Giacometti haben. Sage ich, Heidi, das haben wir versäumt. Sag ich, ja, da kann ich mich nicht dran erinnern, hat sie gesagt. Okay. Aber eigentlich hat sie sich schon an die Vorschläge angepasst. Es war am Anfang so, dass sie proaktiver war. Da hat sie wirklich die Kataloge durchgeblättert, hat Ecken hineingemacht und dann sind wir es durchgegangen. Später, in den späteren Jahren, war es dann schon ich, die ihr vorgeschlagen hat, was man ergänzend kaufen soll. Weil ich dann auch mich bemüht habe, gedacht, ach, das ist so eine tolle Sammlung und sie kauft weiter. Jetzt versuchen wir es in Tiefe zu sammeln. Also, dass wir nicht von jedem Künstler eins haben, sondern dass wir mehrere Werke haben, Frühwerke, Spätwerke, so wie es halt ein Museum
hat. Ja, klar.
Ja.
Du, wie ist denn das? Wie stark ist Kunstgeschmack erlernbar, trainierbar, ausbildbar? Oder ist das eine reine Frage von individuellem Empfinden, ob das halt jemand ästhetisch jetzt angelegt hat oder nicht?
Nein, also man muss sogar sein Auge trainieren. Und das kann man nur durch viel, viel Sehen und Erfahrung machen. Das ist also ganz, ganz wichtig. Und das ist etwas, das finde ich schon interessant, in jedem anderen Metier, jetzt beim Arzt oder beim Anwalt oder was auch immer, das kann ein anderer Mensch nicht. Kunst versteht jeder. Jeder ist sofort ein Sammler, jeder ist sofort ein Kunde. Und das ist genau die Krux, weil die Leute glauben, sie können es aber nicht. Weil wenn man nicht so viel gesehen hat und eine Begabung braucht man auch, dass man das erlernt und die Unterschiede sieht in der Qualität. Das ist natürlich Training, viel gesehen haben, viel Erfahrung. Wenn Leute zu mir kommen, was soll ich das machen? Soll ich in Ausstellungen gehen, in Museen gehen, in Galerien gehen?
Und du machst es immer noch? Bist
natürlich
du auf der Biennale, bist du dort?
Immer,
wirklich.
Immer. Die wichtigsten Sachen. Ich bin bei den wichtigsten Kundmessen, Biennalen. Ich schaue mir alle Ausstellungen, also alle, aber sehr viele Ausstellungen ab. Schaue mir natürlich andere Museen auch international an, muss ja auch schauen, wohin die Reise führt und wie die das machen. Aber ich merke auch ich habe gemerkt, dass man sich entwickelt. Also obwohl ich als junges Kind schon trainiert wurde durch das immer Sehen und mit Kunst, ja. Trotzdem habe ich vieles in meinem Leben am Anfang scheußlich gefunden, uninteressant. Und mit den Jahren habe ich erkannt, dass es eigentlich gar nicht scheußlich ist, sondern dass das sehr interessant ist.
Gib ein Beispiel.
Das könnte ich jetzt nicht so mehr so sagen. Aber ich habe viele Dinge einfach nicht gut gefunden, ja, und war mir völlig, ich könnte das jetzt nicht sagen, ad hoc, ja, aber ich habe, Warhol ist sicher ein Beispiel, den habe ich viel zu plakativ und uninteressant gesagt, wie kann man Warhol, was ist denn da so toll dran, ja, aber wenn man sich näher damit auseinandersetzt, versteht man, dass der eine ganz wichtige Epoche eingeleitet hat.
Und dass es ein Bruch war, klar. Ja. Du, welche Kunstströmungen gelten denn als gebildet oder elitär und warum? Weil da hat man auch so das Gefühl, als wenn man von alten Meistern spricht oder von was ist denn so eine Strömung, wo du sagst, naja.
Naja gut, es mache ich doch das schon sehr lange, leider sehr lange, viele Jahre.
Und Millionen.
Nein, Millionen nicht, aber es hat sich schon sehr verändert, ja, alles. Also es war, wie ich begonnen habe, also in den 70er Jahren, da war also 19. Jahrhundert. Gauermann, Waldmüller, alle diese Dinge, barocke Möbel in rauf und runter. Also um wirklich viel Geld verkauft, Hunderttausende, Schilling, Millionen. Heute kriegt man die Barockmöbel nachgeschmissen, ja, die Hallenschränke. Niemand will das mehr. Niemand will das mehr. Heute hat sich der Markt, also auch dann 20, gehen wir weiter, 20. Jahrhundert war natürlich dann eine lange Zeit, wie dann Schiele und Klimt, die sind natürlich weiter, aber diese ganze Wien um 1900, dieser Jugendstil, die Sezessionisten, war eine Zeit lang ein Boom. Mhm. Schwarze Biedermeier-Möbel, ein Boom in den 90er Jahren in New York, jeder hat das gekauft, weil es war schick, ja, und das hat man gekauft. Heute will die kein Mensch mehr. Heute geht die Tendenz ganz klar, auch bei den Auktionen. Es ist nicht mehr der Impressionismus. Ja, wenn ein Monet einmal auf den Markt kommt, dann schon. Man muss ja auch sagen, der Markt ist beschränkt. Gute, qualitätsvolle Sachen kommen ja nur mehr ganz selten. Und dann diese großen...
Ja, weil ihr alles aufgekauft habt.
Nein. Und dann, aber es geht der Trend hin zur Einfachheit, Design, Design.
Also moderne. Die Grafik spielt da mit rein dann schon auch, das, oder?
Wie meinst du
gerade? Ich denke jetzt an also Sargmeister, der auf der einen Seite Kunst und auf der anderen Seite auch Design
verbindet. Es ist also heutzutage, ich meine, früher hat es keine Interior Decorator in dem Sinn gegeben. Ja. Also es ist heute Designer, Grafiker, ja, aber einfach, es muss alles slick in den Farben passen, eher gedämpfte Farben meistens, aber es ist alles modern und zeitgenössisch.
Wer sind so die Dauerbrenner, wo man sagt, die haben eigentlich, die waren nie wirklich in, waren aber auch nie wirklich out? Ist es sowas wie Caspar David Friedrich oder wer sind so die Evergreens?
Naja, Caspar David Friedrich, wenn so etwas auf den Markt kommen würde, da würden sich viele Museen drum reißen, weil er einfach ein großartiger Künstler ist. Es waren ja jetzt auch Ausstellungen dafür und sein Leben. Ja. Sein Leben ist sehr interessant. Und er, also etwas kann man schon sagen, was bei Bildern die Emotionen auslösen, ja, mit schönen Landschaften, Atmosphäre, mit Licht, auch den nordischen. Das bleibt immer, das berührt die Seele, das lieben die Menschen. Ja. Also alles, wo so Atmosphäre, aber so ein Stillleben oder eine Landschaft mit Kühen, das wollen die Menschen nicht mehr. Auch wenn sie wunderbare Landschaften sind. Es gibt wunderbare Bilder. Also ich kaufe immer wieder 19. Jahrhundert, weil man muss ja gegen den Markt kaufen
ja.
Wenn man es billig bekommt und wenn es eine gute Qualität ist. Aber die Menschen wollen halt möglichst einfach auch nicht zu viel drauf, ja. Abstrakt, muss man sagen, gegenständlich ist nicht so in, also Figuren und so, ist ja auch ein, gut, der Baselitz ist eine Aufnahme, aber die Lüberts Bank, alle diese Gruppen, die willen, das will auch niemand
und
mehr.
Und Fotorealismus, also wenn ich jetzt an Gertsch denke, interessiert auch niemand
wollen
mehr.
Wollen die Leute auch nicht mehr. Also es will die Figur, das Realistische, sondern das Atmosphärische, das Abstrakte.
Aber wie ist denn das jetzt mit dir als sowohl Kaufende, ich bin jetzt wieder bei den eigenen privaten Sammlungen. Wie beeinflussen Stiftungen, Mäzen und so private Sammler letztlich auch den Kunstmarkt?
Naja, also ich glaube, Stiftungen und Sammlungen, also wenn wir jetzt unsere Sammlung, wir kaufen ergänzend und das machen die meisten großen Sammlungen. Ich glaube, wer den Markt mehr beeinflusst, also das sind nicht wir, weil wir haben ja eine große Sammlung und die meisten.
Aber kauft ihr noch?
Ja, wir kaufen, cool. Aber wir haben jetzt uns entschieden, eben hauptsächlich auch österreichische Kunst dazu zu kaufen, weil wir hatten kaum österreichische Kunst, außer Klimt, Schiele und Wurm. Aber so, und das, glaube ich, ist für auch die Österreicher wichtig, sich im Dialog darstellen zu können mit dieser großartigen Kunst von Heidi. Aber wer den Markt natürlich sehr stark beeinflusst, sind die Auktionshäuser und die ganz großen Händler. Und es ist einfach so, dass es mit den beginnenden 2000er Jahren ist Kunst ein moderne und vor allem zeitgenössische Kunst, ein Statussymbol geworden. Und da gab es...
So wie Uhren oder so wie...
Ja, wie Uhren, aber das da, also wirklich, es waren... toll, zu diesen Auktionen zu gehen. Da sind die Ladies, mit die Männer mit ihren Ladies. Diese ganzen Leute, die Investmentbanker und was weiß ich, die so wahnsinnig viel Geld gemacht haben, haben natürlich jetzt auch einen Warhol, einen Basquiat, wollten sie auch Picasso vielleicht auch an der Wand haben. Und dafür war, nachdem sie das Geld so leicht verdient haben, sind Megapreise erzielt worden.
Also das war am Anfang, was haben wir immer gesagt, Zahnarztkunst, ne, weil die das Geld hatten und dann ging es in die Investmentbanker.
Ja, aber bei den Zahnärzten, die ich kenne, hängt meistens keine sehr gute Kunst. Sagen.
Aber wie sehr sind denn letztlich die auch schuld, dass man heute öffentlich nichts mehr sieht, weil die Sachen weggekauft sind irgendwo?
Nein, also ich glaube, was heißt öffentlich? Das ist natürlich schon, hier muss man schon auch den Museen einen Vorwurf machen, dass sie nicht mit der Zeit gegangen sind. Also wenn wir hier in Österreich reden. Da gab es einen Herrn Hoffmann, hat er geheißen, also ein berühmter Museumsdirektor, der hat wirklich gute Kunst, klassische und so weiter gekauft. Aber es ist schon verabsäumt worden, viele weiterzukaufen und die Sammlungen weiterzuentwickeln. Und jetzt jammern sie. Naja, natürlich sind die Preise vom West gestiegen. Ja? Vor 20 Jahren hat man es für nichts haben können. Und das ist eben die Kunst, dass man rechtzeitig erkennt, dass das ein begabter Künstler ist und zum richtigen Zeitpunkt
und kauft. Dass es auch so lange hält. Also ich kann mich erinnern, also nachdem ja ich auch aus einer kunstaffinen Familie komme, wenn es dann irgendwie so einen Wandteppich, einen künstlerischen kaufst, den die Maden auffressen, naja, dann hat es die Kunst gefressen an der Wand. Na, dann war es das auch
ja,
nicht.
Ja.
Also es
das
muss es ja auch überleben.
Ja, aber man sollte, also das ist leider Gott sei Dank ein Beispiel, das nicht so oft vorkommt, aber es ist, man muss natürlich, schau, ich sage immer, wenn die Leute sagen, was soll ich kaufen, wie soll ich das machen? Ich sage immer, also erstens einmal, dass man herum und schauen muss und dann, man muss schon kaufen, was einem Freude macht als erstes. Und für manchen ist das in ihrem Budget ein Werk, das 300 Euro kostet, für den anderen 3.000, für den nächsten 10.000. Da sagt, es ist mir jetzt wurscht, mir gefällt das so gut und ich will dieses Werk haben. Und das ist wichtig, weil die Kunst soll ja Freude machen und einen erhellen. Aber wenn man eine gewisse Summe ausgibt, wo man dann das, die einem wehtut, dann braucht, muss man sich schon beraten lassen und muss wissen, wie ist das Werk? Wie steht das im Werk? Also da sollte man sich fundierter beraten.
Absolut. Ja. Jetzt gibt es ja auf der anderen Seite so für die kleinen Budgets und irgendwie nur dekorativen Dinge diese Kunstsupermärkte, wo du halt reingehst und dir zusammenshoppen kannst und österreichische Künstler, die noch keinen Namen haben. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass unter denen irgendwann wer mit dabei ist, wo man sagt, eines Tages werden wir vor der Liste stehen und sagen, oh mein Gott.
Also das kann ich nicht sagen, ich war noch nie in meinem Leben in so einem Kunstsupermarkt, vielleicht sollte ich da mal hingehen, naja, ist ja interessant. Aber
nicht alles ist perspektivisch zu empfehlen, ja gut.
Ja, nein, aber das ist ja auch ein, wo man was lernen kann, wo man das Spreu vom Weizen unterscheiden kann, aber es ist immer das Potenzial drin, dass da ein Künstler dabei ist, der einfach originell, gut oder was auch immer ist. Es sind so viele Künstler, die viele Jahre... Entschuldigung, die Lasnik, ja, die ist Jahre, die war jetzt vielleicht nicht im Kunstsupermarkt, aber die ist ja auch erst die letzten, nach ihrem Tod wirklich zu Ehren gekommen. Und das ist bei ganz, ganz vielen Künstlern. Oder bitte schauen wir uns die Martha Jungwirth an, die ist bis vor 10 Jahren kein Mensch, sie hatte immer ihre Fans, ja, das möchte ich jetzt schon ganz klar da sagen, aber es ist relativ, und jetzt schießt sie durch den
in
Plafond.
In Venedig gibt es schon wieder eine Riesenausstellung, ja klar. Ja. Wie geht's dir mit denen, die da auch so ein bisschen trashige Geschichten machen? Also ich denke jetzt an David LaChapelle, also so, das müsste
das
eigentlich...
Das mag ich nicht.
Ja, das denke ich mal, das muss doch was gewesen sein, was die Heidi zum Beispiel gerne gehabt hat. Das glitzert.
Nein, das wollte sie nicht. Also, also auf jeden Fall hat sie es mir nicht gesagt, vielleicht wollte sie es nicht, aber das ist so, das ist nicht meins. Also das finde ich, das mag ich nicht. Aber es gibt andere Dinge, die auch ein bisschen trashig sind, die ich cool finde. Polanski, ist ein wahnsinnig toller Künstler, der mit West viel zusammengearbeitet, der ja auch aus lauter Teilen, Spiegeln, Überbleibsel, wirklich fantastische, abstrakte
Art.
Aber gut, sehr, sehr gut. Ja, auch Gagosian, beim Gagosian ist er vertreten. Also es ist ein ganz tolles, auch so einer, der entdeckt wurde. Ja.
Wie oft ging es dir so, dass du sagst, okay, hier ist die Kunst und da ist der Künstler und jetzt, nachdem ich den Künstler kennengelernt habe, wenn zeitgenössisch, ganz ehrlich, jetzt schmeckt mir seine Kunst nicht mehr. Also es gibt es doch auch. Es gibt doch schon Menschen, die sagen, jetzt, wo ich den, nehmen wir mal Herrn Wurm, kennengelernt habe, jetzt mag ich seine Sachen gar nicht mehr. Oder jetzt, nachdem ich den schon kennengelernt habe, mag ich ihn schon.
Also das ist problematisch. Bei mir ist es professionell. Ich habe mit diesem Künstler zu tun. Und ich kann das abstrahieren und kann das sofort. Und es ist natürlich, dass manche gewinnend sind und andere hätte man vielleicht besser nicht kennengelernt. Das ist so. Oder manche sind verrückt oder manche sind schwierig. Künstler per se sind ja meistens nicht ganz so einfache Persönlichkeiten. Aber das ist für manche Sammler, und das ist immer wieder Thema, vor allem Deutsche, die ja wirklich zum Teil industrielle und auch so wirklich tolle Sammlungen aufgebaut haben, habe ich immer wieder gehört, sage ich, ach, hätte ich den nur nie kennengelernt, ich wollte den so gern kennen, weil ich die Kunst so liebe. Weil das ist so, man bildet sich ein Bild von diesem Menschen und eine Vorstellung, weil man man hat das ja jeden Tag vis-à-vis das Bild und man beschäftigt sich damit oder und interpretiert etwas in einem, dann kommt ganz was anderes raus. Also, und das ist für manche, aber so weit gehen die wenigsten, dass sie deshalb die Kunst dann verkaufen.
Und wie werden jetzt, sag mal, weil du kennst die Seite auch der Auktionshäuser, wie werden die Preise gemacht? Also wenn jetzt jemand, ich weiß nicht, mit dekorativen Acrylwürfeln oder so irgendwie arbeitet und bis vor ein paar Jahren vielleicht noch dekorativ war und plötzlich aber in der Kunstszene auch gelistet wird, wie entstehen die Preise? Wer macht die? Wer legt es fest?
Ja, also es passiert natürlich, die Preise entstehen nicht durch die Auktionshäuser in erster Linie, sondern beginnend mit den Händlern oder Galeristen, besser gesagt, die jetzt das anbieten. Und die Galeristen versuchen dann zunächst ihre Künstler, die sie für begabt oder toll halten, bei Ausstellungen zu positionieren. Mhm. Also das ist schon das Nächste, dass wenn ein Künstler nicht eine Ausstellung in irgendwelchen bedeutenden Museen gehabt haben, also nicht in Dribstrill hinter den sieben Bergen, sondern in bedeutenden Museen, das wertet die Kunst auf, weil die sagen, naja, dort sitzen erfahrene Menschen, die haben ein Auge. Die
aber es ist sehr oft Make-Believe. Es ist schon dieses, na, wenn er dort schon war.
Ja, natürlich ist das so, ganz einfach. Und auch da sitzen Menschen, ganz ehrlich gesagt, die keine Ahnung haben, die sich auch prime lassen. Also die sagen, ja, das macht das oder
der
wie auch immer.
Mhm.
Ja, das ist auch ein großes Thema. In meinen Augen ist es ein großes Thema, dass in den letzten Jahren viele Galeristen, bedeutend, ob es jetzt Gagosian ist oder Michael Werner oder egal, alle auf der Wand, ihre Künstler in großen Museen, ob es jetzt die Tate war oder Modern oder was auch immer. Ausstellungen finanziert haben. Mhm. Und das ist natürlich schon schwierig.
Ein Sponsoring.
Das ist ein Sponsoring. Das ist sehr, sehr schwierig. Sehr, sehr schwierig. Das ist passiert und das beeinflusst den Markt. Also solange es halt ein guter Künstler ist, kann man ja noch damit leben. Ja? Aber es ist natürlich nicht immer so.
Wie ist denn das vor dem Hintergrund von KI? Jetzt haben wir die ersten Bilder, die KI gemacht sind und große Kunst sind. Wie siehst denn du das? Weil da gibt es ja jetzt nicht mehr die Werdensgeschichte des Künstlers.
Und also ich halte gar nichts von KI-Künstlern. Damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Das lehne ich ab, weil da kann ich einen Affen auch bitten, was hinzumachen.
Ja, nein. Gab schon, ne?
Ja, also. Nein, das gab schon und ich finde das absolut, es interessiert mich nicht. Nein, das geht einfach gar nicht. Das ist schon sicher ein Thema, aber da bin ich zu alt dazu und damit will ich mich auch nicht auseinandersetzen. Ich lehne das ab.
Ja, schau, wie bockig sie dann gleich ist. Wie ist es vor dem Hintergrund von Social Media? Jetzt haben wir auf der einen Seite diesen Canossa-Gang über die Galeristen und setzt mich der ein und bringt mich der in die richtigen Häuser. Mittlerweile haben wir Künstler, die über die Social Media aufpoppen, diesen ganzen Ochsenweg nicht mehr gegangen sind.
Ja, aber nicht
sind.
Wirklich. Also das ist nicht wirklich, ja. Also wirklich bedeutende Künstler, die einfach über Social Media aufpoppen, das wünschen sich die Künstler, aber das ist, und ich glaube, das Publikum oder die User sollten sich davon nicht in der Irre
An wen lernen. Denke ich? Lass mal ein Beispiel nennen. Sabine Wiedenhofer. Zum Beispiel. Also die war jetzt vor ein paar Jahren noch eher dekorativ und leise. Jetzt
habe ich mir schon gedacht, bei den Würfeln.
Bei den Würfeln, bei den Bullets. Mittlerweile ist es was auch am Kunstmarkt angekommen ist und die ist auf Social Media ja sehr rege.
Ja, sie ist eine sehr gute, vermarktet sich selber sehr gut und hat auch einige Galeristen, die sie vermarkten. Ja, dann bleibt es am Ende des Tages natürlich das ist ein typisches Beispiel, dass dann der Käufer,
der Kunstmarkt
darauf reagiert und sagt, ja, das finden wir auch gut oder nicht. Mhm. Nicht? Aber das steht noch ein bisschen aus.
Das steht noch ein bisschen aus. Aber das heißt, die Sache zu erleben ist immer noch so, dass für die Künstler gar nicht so leicht ist, weil wie viele sind eben erst lang nach ihrem Tod entdeckt worden?
Absolut. Es ist für die Künstler wahnsinnig schwer. Ja, und es ist auch für Sabine Wiedenhofer, die ich sehr gut kenne, sehr, sehr schwer. Sie hat halt mit Glas begonnen, deshalb die Würfeln in Venedig. und hat Galeristen, aber es ist sehr, sehr schwierig, da Fuß zu fassen. Ganz
also vor Jahren habe ich mal gefragt, mein Gott, soll ich da nicht was kaufen, weil ich fand es ja schmuck und leuchtend. Und dann hat man mir gesagt, ja nicht, heute denke ich mir, na siehste, also war ich falsch gewickelt und falsch beraten. Da schweigt sie. Also gut. Das heißt, wenn du heute Kunst kaufst, und du machst es ja immer noch, weil ich meine, Heidi Hortens Museum, ihr habt jetzt mittlerweile, erzähl mal ein bisschen, wie viele Ausstellungen schon? Na ich
ja,
habe die Look gesehen, ich habe die letzte gesehen. Also
jetzt haben wir gerade die Ausstellung, wir haben eben die Permanent Collection aufgestellt, was wahnsinnig schön ist, mit den bedeutendsten Werken. 70 ungefähr, die haben ja auch die Menschen gewotet und sie, ihre Lieblingsbilder können sie heute finden. Und Markus Schinwand hat das Display gemacht. Und in den zwei oberen Stöcken haben wir eine Ausstellung Light, Sound and Senses mit Olafur Eliasson und wunderbaren Werken. Da habe ich auch, das machen wir auch immer wieder, dass wir Auftragsarbeiten machen für die Werke, da, also für die Ausstellungen, und die gehen dann in die Sammlung ein. Das ist natürlich sehr fein, also für uns natürlich, aber auch für die Künstler. Aber da suchen wir natürlich uns auch Künstler auf, die in diesen
Mix
Umfeld reinpassen und auch von der Qualität bestehen können.
Wer fehlt dir denn noch? Jetzt hat Horten damals, du hast mit ihr so viel gesammelt, jetzt wär's doch dir der Zeitpunkt, vielleicht den ein oder anderen noch zu da klatschen, der na, damals...
Wir kaufen ja immer wieder etwas. Also wir kaufen aber Künstler, schau, das ist natürlich genau meine Aufgabe. Aber ich habe, glaube ich, eine lange, man kann verfolgen, was ich gekauft habe. Ich habe ja für das Museum der Moderne in Salzburg gekauft. Ich habe für das Belvedere die gesamte Sammlung aufgebaut. Wie ich kam, gab es 50 Bilder. Heute hat sie eine große Sammlung. Ich beschäftige mich mit dem Markt. Und oft gehe ich wohin und sehe eine ganz junge Künstlerin. Und sage, boah, die ist aber lustig oder das finde ich interessant. Die gefällt mir. Die ist zeitgeistig oder die ist qualitativ. Die Art, wie sie die Sachen macht. Ich finde einfach, es ist wert, dass man die ankauft.
Ja.
Oder auch ankauft. Wir haben ganz junge Künstlerinnen und Künstler gekauft in den letzten Jahren. Das finde ich sehr spannend. Ja. Und wenn die Qualität der Künstler standhält.
Hat es was mit Können zu tun? Also wirklich handwerklich muss das
auch stimmen? Manchmal schon, ja, in gewisser Weise, obwohl heutzutage nicht mehr so die Ausführungen sind, zum Teil auch schlampert, weil da verwenden sie Gips und dann Beton und Plastik und überhaupt bei den Skulpturen und ähnlichen Dingen. Aber es gibt viele interessante Sachen. Ich mache zum Beispiel eine Ausstellung, die finde ich sehr spannend. Wir haben auch 19. Jahrhundert in der Sammlung, nicht sehr viel. Rudolf von Alt und so. Und da habe ich einen Fotografen engagiert, der, also wir haben zum Beispiel Stephanskirche und die Karlskirche und so weiter. Und der Alt ist ja auf einen ganz bestimmten Punkt gestanden, wo er das gemalt hat. Und ich habe jetzt... Ola heißt jener Künstler, habe diesen Fotografen, habe ihn gebeten, aus genau derselben Perspektive das noch einmal aufzunehmen. Da sieht man, was da passiert ist. Also so zum Beispiel, als ein großartiger Fotograf, ich halte ihn qualitativ, hat uns schon begleitet, wie wir das Haus gebaut haben. Also das ist wirklich wunderbar. Also solche Diskurse mache ich sehr gern. Ja? Also wo ich, das können auch internationale sein, in dem Fall ist es halt ein österreichischer, zeitgenössischer Künstler.
Agnes, wie oft hast du dich getäuscht? Also wo man sagt, ich habe gedacht, der kann was und jetzt ist es irgendwie gegessen.
Nein, da habe ich also nicht getäuscht, aber wie ich jung war, habe ich natürlich gewisse Künstler, ich möchte jetzt nicht unbedingt Namen nennen, weil ich möchte den Künstler auch nicht wehtun, aber da hat man, nennen wir es so in den 90er Jahren, um Franz West, da war eine ganze Gruppe.
Das ist das mit den
Brandl,
Köpfen.
Ja. Der West ist unter anderem, wir haben ja auch West jetzt fürs Museum, aber der macht diese Gips, Lemurenköpfe aus Gips. Aber nicht nur, auch Guaschen und so, ist ein Weltstar mittlerweile, hat den Goldenen Löwen in Venedig und so weiter auf der Biennale gewonnen. Aber um West herum war diese ganze Gruppe österreichischer Künstler. West, Polanski, der jetzt kommt, viel später, interessant. Habe ich damals schon gekauft als junger Mensch, Polanski, habe ich immer interessant gefunden. Und dann gab es die Maler, da gab es den Brandl und den Scheibel und den Damisch und den Anzinger, diese ganze Blase. Und ich habe damals schon immer nur auf gewisse gesetzt. Und die haben, sind auch heute noch vorhanden und nicht. Und manche haben halt dann auch einen Abfall. Ja? Mhm. Oder manche finde ich dann zum Beispiel doch ganz interessant und habe sie damals nicht gekauft. Wenn ich jetzt das Lebenswerk, die sind heute 70, da kann man das Lebenswerk beurteilen. Ja,
kann man es abschätzen.
Also da sieht man schon und lernt dazu. Ja?
Frauen in der Kunst. Jetzt gibt es natürlich welche, aber es gibt gerade, wenn man in die Jahrhunderte zurückgeht, nicht ganz viel. Wie ist denn das? Was kommt da?
Naja, also gut, die, also die Frauen haben jetzt einen großen Auftritt. Mhm. Die Frauen haben, ich finde ja interessant, unsere nächste Ausstellung, finde ich interessant, zum Beispiel heißt Experiment Expressionismus.
Oh, oh mein Gott.
Also wir haben ja sehr viel Expressionismus, deutschen, fantastischen in unserer Sammlung. Aber ich möchte auch die Österreicher dazu nehmen und Film und Fotografie aus den, weil das interessant. Aber was ich sagen möchte, weil du fragst die Frau, es war ja so, dass Damen, also Frauen, nicht auf die Akademie gehen konnten und nicht dann später auf die Kunstgewerbeschule. Und was ist geschehen? Viele, die aus wohlhabenden Haus, wie die Bronzia Koller oder die Helene Funke oder Helene Tausig, die du vielleicht gar nicht kennst, also einige, die sind dann nach Frankreich gegangen, die sind nach Deutschland und haben sich international eigentlich bereichert. Jetzt waren sie viele Jahre unter der Decke, aber die kommen zum Beispiel langsam hervor.
Hast du es jemals probiert mit Pinsel und Farbe?
Nein, ich bin völlig ungeeignet. Ich kann nicht einmal einen Strich mandeln. Ich habe ein gutes Farbgefühl, ich kann das schon, aber selber kann ich gar nichts.
Jetzt gibt es ja Kunst und Licht und Kunst und Installationen und wie du sagst, korrespondierende Dinge. Es gibt auch Kunst und Sprache. Und als Chefin der Schule des Sprechens muss ich das natürlich fragen vor dem Hintergrund. Was kommt denn da in Zukunft noch auf uns zu? Fällt dir was ein, auch mit Sprache, mit Sound?
Ja, also ich habe auch Soundarbeiten jetzt, heißt Light, Sound and Senses.
Und ich fand es sehr cool.
Ich liebe meinen, da habe ich eine kleine Skulptur, die habe ich schon für Salzburg gekauft, fürs Museum und jetzt für die Heidi auch. Der heißt Kintera, der Künstler in Tscheche, sein kleiner Mann. Und der redet dann immer, wenn man vorbeigeht, sagt er, hello, hello, how are you? Und der philosophiert. Und die Heidi hat den so gerne gehabt, den habe ich ja am Weg zu ihrem Schlafzimmer. Und immer, wenn sie vorbeigeht, sagt er, hello, hello, how are you? Und dann hat er über die Sonne gesprochen und das Klima und so weiter. Ja, also Sound gibt es immer. Sigrund Appelt ist zum Beispiel eine Auftragsarbeit, die wir gemacht haben. Jetzt im Museum ist eine Vorarlbergerin, die sehr viel mit Licht, aber auch mit Sound arbeitet. Da haben wir zum Beispiel eine Riesengruppe an Kindern, die einen Text flüstert und spricht und so weiter. Sehr poetisch. Es gibt natürlich, aber es ist grundsätzlich die Sprache. Entweder sie kommt im Bild manchmal ein bisschen vor, aber nicht wirklich.
Aber es ist immer ein Add-on.
Ja, Add-on.
Okay. Ja, super. Was kannst du uns noch sagen? Du hast eine Frage frei, die ich nicht gestellt habe. Gibt es noch irgendwas, was wir wissen sollten? Also Expressionismus kommt, und zwar österreichische, in der
also
nächsten
auch,
Geschichte.
Ja, expressiv, das ist sicher sehr schön. Und dann im Herbst kommt eine andere Ausstellung, die ist sicher auch sehr interessant, zum Thema der Linie. Die Linie ist ja in vielen Dingen, das ist im Lichtenstein mit viele Linien, aber im Fontana genauso. Da gibt es Künstler, Shirisota ist eine japanische Künstlerin, die macht wunderbare Netzarbeiten, eine Installation auch zur Linie. Also die Linie, die Agnes Martin, die Linie, also es gibt, die Linie in allen Variationen wird hier thematisch abgehalten. Ist vielleicht eine intellektuellere mit Ausstellung, aber kunstgeschichtlich relevant natürlich. Glaube ich, die wird sehr schön. Danach machen wir dann einmal eine Ausstellung, weil die Heidi, wie ich schon gesagt habe, liebt die Tiere. Die waren ja ganz zentral in ihrem, und da machen wir eben die Tiere in unserer Sammlung in allen Variationen, die ja in Bildern, in Skulpturen etc. auch vorkommen. Ja, und dann machen wir natürlich ganz viel. Das ist uns sehr wichtig, weil in der Jugend liegt die Zukunft.
Aber du wirst nie immersiv werden.
Nein.
Da ist sie wieder bockig. Es war so schön, dass du heute da warst, Agnes. Vielen, vielen Dank.
Danke sehr.
Das war's wieder mal. Besuche mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf LinkedIn, Instagram, Facebook, Xing, YouTube oder auf meinem Blog. Oder auf sprechen.com.